Ja, ganz herzlichen,
hört man was? Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja hier fremd. Also ich bin kein Westfale, sondern Rheinländer, sogar noch Schwabe. Aber nicht nur das, ich bin auch noch Ossi. Ich bin auch noch Professor in Jena. Das heißt also, in mir selber sind verschiedene Welten angelegt, aber jedenfalls nicht die Medizin, obwohl ich mal ein Vorpraktikum für Medizin gemacht habe. Ich wollte mal Medizin studieren. Jetzt bin ich Soziologe. Das heißt, was völlig anderes. Das heißt, ich komme hier zu Ihnen mit einer völlig anderen Perspektive. Das werde ich auch noch ein bisschen ausbauen, in der Hoffnung, dass es trotzdem was bringt für Sie, dass ich also nicht ganz umsonst eingeladen worden bin. Ich habe natürlich ein paar Dinge vorbereitet, die ich Ihnen auch erzählen werde. Dazu muss ich dann medizinisch, muss ich immer dazwischen meine Brille wechseln, weil ich natürlich nicht gleichzeitig in die Ferne und in die Nähe gucken kann. Werden Sie merken, wenn Sie älter werden, dann wird es Ihnen auch passieren. Aber insoweit seien Sie nicht irritiert, wenn ich zwischendurch da mal rumfummle an mir. Die Frage, die Sie mir gestellt haben, war ursprünglich übrigens eine andere. Das Vortragsthema hieß ursprünglich, haben wir es mal aufgeschrieben, Corona-Krise und sozialer Zusammenhalt. Oder Corona-Pandemie und sozialer Zusammenhalt. So war die erste Verabredung. Als ich dann das letzte Programm bekam, dachte ich, ganz anderes Thema. Ist auch nicht schlimm. Sie werden gleich merken, dieses Thema, ich bin Soziologe, ich habe mal meine Doktorarbeit geschrieben über Gemeinschaft in Gesellschaft. Also das Thema Gemeinschaft hat mich jetzt seit Jahrzehnten begleitet. Und als Soziologe, und dazu bin ich ja noch Professor für Sozialpolitik, also dieses Thema der soziologischen Anwendung, wie es Max Weber nannte, ist für mich sozusagen disziplinäres, tägliches Brot. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich jetzt Ihnen was Interessantes sagen? Also Ihnen hier, die ja nun offensichtlich, wie ich schon sage, naja, vielleicht haben Sie mal Soziologieveranstaltungen besucht, vielleicht irgendwas in der Art, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es ja nicht, wie genau der Plan der Sozialmedizinerausbildung ist, weiß ich nicht. Ich weiß natürlich, dass Sie aus den Rentenversicherungen kommen, aus den medizinischen Diensten, dass Sie sozusagen eine ganz wichtige Begutachtungsrolle haben, dass sie irgendwie dazwischen stehen. Sie sollen auf Seiten der Patientinnen und Patienten stehen, andererseits natürlich die Interessen der Solidargemeinschaft nicht vergessen. Sie haben das klassische, ich bilde normale Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus, dieses doppelte Mandat haben Sie sicherlich, das ist ein Begriff, der bei uns gerne verwendet wird. Ich glaube, Sozialmedizin kennt das gar nicht. Doppeltes Mandat, Sie haben zugleich eben den Patienten, zugleich den Klienten und natürlich die Interesse des Staates, des Anstellungsträgers zu würdigen. Aber es gab eine Kollegin, Silvia Staub-Bernasconi, die hat diesen Begriff des Triple-Mandates verwendet. Das werden Sie auch nicht kennen, weil das eine ganz andere Säule ist. Wir kommen gleich zu diesen Säulen. Nämlich Triple-Mandat sagt sie, ja, nee, es ist nicht bloß die Interessen des Klienten, nicht bloß die Interessen des Staates, der Herrschaftsverhältnisse, sondern es gibt noch die Interessen der Profession. Ja, und die Interessen der Profession, sagt sie dann, Frau Staub-Bernasconi war damals lange Zeit Lehrstuhlinhaberin an der TU Berlin. Sie sagte dann, soziale Arbeit sei eine Menschenrechtsprofession. Ob es die Sozialmedizin auch sowas ist? Naja, vielleicht schon. Also wenn Sie sozusagen sich die ärztlichen Eide anschauen, dann haben die eine tiefe Verbindung zu Menschenrechten mit all den verbundenen Problemen, die damit verbunden sind, zum Beispiel Freiheitsrechte, Diskussion, Sterbehilfe und natürlich Schutzrechte des Einzelnen. Denn Menschenrechte sind eben immer auch beides. Es sind positive und negative Rechte. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir überlegt, wie kann ich jetzt Ihnen hier was Interessantes erzählen, was wissenschaftlich ist, aber auch nicht zu langweilig wissenschaftlich. Wenn ich gewusst hätte, dass so eine tolle Leinwand hier, dann hätte ich natürlich tolle Folien mitgebracht. Das mache ich ja immer gerne. Aber oft sind die bei so Konferenzen so mickrig. Und dann habe ich gesagt, verzichte ich drauf, versuche ich sie einfach mit Worten zu erreichen. Ich hoffe, es gelingt mir. Schauen wir mal. Ich habe mir nämlich überlegt, ja, also nochmal auf das Thema, was ist denn sozialer Zusammenhalt? Da gibt es ja diese schöne Formulierung, 11 Freunde sollt ihr sein oder bis das der Tod euch scheidet. Ja, das sind ja Zusammenhaltsnarrative. Ja, viel zu konkret werden sie dann vielleicht sagen, also etwas mehr akademische Sauberkeit vielleicht geboten, ne, kann man machen. Oder ist sozialer Zusammenhalt soziologisch gesprochen nicht einfach das Gemeinschaftliche der Gesellschaft oder gar die Gemeinschaft der Gesellschaft? Ja, dann fallen den Tatmenschen schnell die Augen zu. Zu viel Begriff, zu wenig Praxis. Wenn ich jetzt mit Parsons komme oder mit Hegel komme, die alle zu diesen Fragen vieles geschrieben haben und Bedeutsames, wird trotzdem noch drauf kommen. Und zwischen diesen beiden Polen, dem Konkreten und dem Abstrakten, zwischen, wenn man so will, Materialismus und Idealismus, zwischen Realismus und Konstruktivismus, bewegt sich unser Thema. Je nachdem, wen Sie fragen, erfahren Sie eine andere Antwort. Das ist auch nicht ganz ungewöhnlich, aber für Gutachter eigentlich eine schlechte Position. Also wenn jeder Gutachter eine andere, völlig andere Antwort gäbe. Aber so bei diesen großen Fragen kriegen Sie oft ganz unterschiedliche, disparate Antworten. Ist aber ist so. Ein Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt wird seit kurzem vom Bundesforschungsministerium finanziert zu diesem Thema. Es ist also ein Problem. Dort in diesem FGZ geht es um Rassismus und soziale Ungleichheit. Und hoffentlich, wenn Sie mal auf deren Website gehen, ich kenne auch Kollegen, die da mitarbeiten, auch um so Themen wie ethische Homogenisierung und die Risiken von Identitätspolitik. Weil das gehört auch zu diesem Thema, wird aber nicht so gerne beleuchtet. Ich möchte deshalb, um diese weite Verwirrung auch der sozialwissenschaftlichen Bearbeitung sozusagen etwas von der Seite herantreten, was trotzdem mit dem Thema, das Sie jetzt in der Vorrede, Herr Wenning, angesprochen hatten, zu tun hat, nämlich ich werde mich mit einer Verbindung ein bisschen durchlaufend beschäftigen, mich von Sozial- und Klimapolitik. Ja, und zwar eine Verbindung, die üblicherweise überhaupt nicht diskutiert wird. Ich kam deshalb drauf, weil ich vor einigen Wochen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und einem neu gegründeten Deutschen Institut für interdisziplinäre Sozialpolitikforschung dazu eine kleine Tagung organisiert hatte. Und dazu musste ich was erzählen natürlich, ich musste es auch organisieren. Und ich wusste, dass es ein schwieriges Thema ist, weil ich mich seit Jahrzehnten beschäftige und weil es normalerweise niemanden interessiert. Also, aber dass es so wenig Leute interessiert, war mir auch wieder nicht klar. Also auf der oberflächlichen Ebene interessiert es die Leute schon, das ist ja relevant. Also wir haben jetzt klimapolitische Herausforderungen, wir haben Probleme in der Nachhaltigkeit im weitesten Sinn, Gasumlage, Stichwort AKWs und so weiter, wir haben einen breit ausgebauten Sozialstaat. Aber ich habe mich dann doch gewundert, auch in der Vorbereitung dieser Konferenz, ich wollte das so organisieren, dass da Wissenschaft zusammenkommt, Exekutive und lobbyistische Verbände. Und zwar jeweils aus beiden Bereichen, dass man sich einfach mal kennenlernt. Und ich dachte, es gibt ja auch Leute, und mein Kriterium war, es sollen solche Leute sein aus diesen Gebieten, die sich auch schon mal ein bisschen mit dem jeweils anderen beschäftigt haben. Also nicht völlig naiv reingehen. Und das war wahnsinnig schwer. Also es gab solche Leute, aber es gab die bei weitem nicht für alle Felder, die wir abdecken wollten. Und das war für mich lehrreich. Ich sitze gerade am Bericht zu dieser Konferenz und denke mir, woran liegt das? Und das versuche ich jetzt ein bisschen deutlich zu machen, weil Ihre Disziplin, werden wir gleich sehen, ist ja eine, die sich mit dem Thema der Interdisziplinarität ja beschäftigt, notorisch. Und dann vielleicht kann man aus dem etwas anderen Gebiet, was trotzdem aber inhaltlich interessant ist, etwas für sich selber lernen. Das ist so meine Überlegung. Und das möchte ich in drei Schritten machen. Der erste Schritt, ich möchte über das Thema Exklusion nachdenken. Inwieweit wird durch soziale Ungleichheit und auch durch die Klimakrise Exklusionsprozesse vorangetrieben. Ich werde einen Begriff noch dabei verwenden, der nennt sich Externalisierung. Ein Begriff, den viele von Ihnen vielleicht kennen, manche vielleicht nicht. Und dann werde ich im zweiten Schritt auf das Thema Internalisierung eingehen. Ja, wie kann man dagegen wirken? Also wenn Externalisierung ein Problem ist, könnte ja Internalisierung die Lösung sein. Aber wie macht man das? Und wie macht man das vor allem bei komplexen Problemen? Und dann möchte ich eine kleine Lösungsperspektive im Praktischen noch andeuten, nämlich zwei Themen andeuten, dann bin ich irgendwann am Schluss. Sie winken irgendwann, ich sehe ja nirgendwo eine Uhr, deswegen müssen Sie ein bisschen winken, dass ich nicht, meine Studierenden, die sind immer so frustriert, weil ich dann immer so ewig rede und mich immer mehr begeistere für das, was ich selber sage. Und das ist natürlich blöd, ne? Echt blöd. Aber einerseits natürlich, ein paar Leute freuen sich auch, aber ein paar schlafen dann ein. Und manchmal hat man nicht alle im Blick und das ist halt so ein großer Raum. Also bitte schauen Sie, dass die Einschlafenden möglichst gering gehalten werden. Also, und Sie ahnen schon, nur so als Gedankenmodell, auch nochmal das Thema Interdisziplinarität. Es wurde auch schon in den mehr politischen Vorreden angesprochen, sowas wie Entsäulung, Versäulung. Wir ahnen schon, da steckt irgendwas dahinter, was sehr komplex ist in der Gesellschaft, was die Architektur der Gesellschaft betrifft. und was möglicherweise auch mit dem Thema Zusammenhalt zu tun hat, aber nicht so einfach zu verstehen ist. Und deshalb will ich über das konkrete Politische heute will ich gar nicht groß reden, könnte ich auch machen, ist aber jetzt, dazu bin ich nicht eingeladen, ich will es mehr als Soziologe aus einer soziologisch oder man könnte auch sagen sozial nachhalt Sustainability Sciences Perspektive auf das Ganze mal blicken. Und möchte zum Thema Corona dennoch eine kurze Anmerkung machen, denn dazu hätten wir als ganzen Vortrag halten können. Ich habe dazu auch Seminare, einiges auch schon mich mit beschäftigt, weil gerade hier in Westfalen ist ja das Corona-Thema nur ein besonders, sage ich mal, Magenschmerzen verursachendes, und zwar für alle Beteiligten, also für die, die sozusagen der Meinung sind, dass es Corona eigentlich gar nicht gibt oder eigentlich gar nicht richtig gibt, ist es ja ein Problem, dass die anderen das glauben. Also macht einem Sorgen, man muss auf die Straße gehen, muss sich ständig rechtfertigen. Also der Corona-Gegner hat es nicht leicht. Das heißt, der Corona-Gegner, die meisten Leute werden Corona-Gegner sein, aber der Corona-Leugner, wie man es so nennt, oder Querdenker, weiß ich nicht. Und der andere, der sich impfen lässt, also ich bekenne, ich lasse mich natürlich impfen, ich hatte aber auch schon Corona trotz Impfung, also der ist natürlich auch empört. Also das Ganze ist eine Sache, die, Sie haben es ja angedeutet, irgendwas mit dem Zusammenhalt der Gesellschaft zu machen scheint. Da gibt es dann Montagsdemonstrationen, Mittwochsdemonstrationen oder irgendwas. Dann gibt es, also ich bekomme immer wieder von irgendwelchen Verwandten Traktate zugeschickt, auch jetzt noch, die sind wirklich gewaltig. Also, dass die Gesellschaft ist ganz am Boden, ja, am Boden. Die muss man jetzt richtig aufrütteln. Wir müssen Feuer anlegen. Eine Kollegin, ich habe bei uns eine Besprechung gemacht, einer Kollegin, der Lehrstuhlinhaberin, Ulrike Gero, vielleicht haben Sie mal von ihr gehört, ihr letztes Buch. Ich habe das gelesen, da musste ich brechen dabei. Ist auch nicht zum Aushalten, eine Wissenschaftlerin. Ja, also wirklich, das ist, da geht es um gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber sie ist da absolut dagegen, dass es den Zusammenhalt gibt. Aber sie will ihn zugleich. Also auch die Corona-Leugner, denen fällt es nicht leicht. Es ist nicht so, dass es denen gut geht. Auch die haben es schwer. Ja, und diese Seite muss man mal sehen. Und ich als Wissenschaftler, ich bin vom Sternzeichen Waage, ich bin Hegelianer, katholisch auch noch und Anthroposoph auch. Also ich versuche immer alles zusammenzubringen, was nicht zusammenpasst. Ja, es passt zusammen. Man muss aber auf welcher Ebene? Ich bin ja auch noch Goetheanist. Das heißt, wo finde ich denn irgendwie doch Anpackpunkte, wo man die Leute doch zusammenbringen kann? Und das will ich versuchen, mit Ihnen hier etwas anzudeuten, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Thema, auch Corona, zu tun hatte mit dem heute hier zu handelnden Thema, nämlich einerseits mit dem Spannungsverhältnis von Natur und Gesellschaft. Gerade der Umgang mit einer Pandemie zeigt ja die Schwierigkeit der Gesellschaft, mit der Natur jetzt im Menschen umzugehen. Eine Pandemie ist ja eine Verunsicherung der menschlichen Natur. Ja, das ist das Wesen einer Pandemie. Und wie damit muss sozial umgegangen werden sein. Deswegen spricht man ja nicht nur von Individualmedizin, sondern bei Pandemie eben von, klar, von Public Health, von Katastrophenmedizin und so weiter. Das heißt also, hier haben wir es mit dem Problem zu tun, was sozial bearbeitet werden muss und sozial verarbeitet wird. Ab wann beginnt eine Pandemie und so weiter. Das wissen, das sind Sie alle mindestens so kompetent, wenn nicht viel kompetenter als ich. Einerseits das Natur-Gesellschaftsverhältnis. Das zweite ist die Frage des Institutionenvertrauens. Und wenn Sie aufmerksam diese Diskussionen beobachten, die da stattfinden, teilweise während jeder von Ihnen uns hat Verwandte und Bekannte, die, entweder sind Sie ja selbst jemand von den Corona-Leugnern oder Sie kennen Leute, dann ist das Kennzeichnen dieser Abteilung Querdenker, dass sie kein Vertrauen in die herrschenden Institutionen hat. Weder die Mainstream-Medien, noch die Regierung, noch die Politik überhaupt. Ja, also alles verdient Misstrauen. Und das ist nicht so einfach, weil es gibt noch was Zweites, was Misstrauen verdient, nämlich eigentlich auch die anderen Leute. Nur die Leute, die so ähnlich denken wie ich, verdienen Vertrauen, aber alle anderen nicht. Also so ein generalisiertes Vertrauen fehlt. Die Soziologie nennt dieses Phänomen, was ich beschreibe, Sozialkapital. Dazu gibt es viel Forschung. Das ist eine hochkomplizierte, hochinteressante Frage, nämlich ist eine moderne Gesellschaft und dann auch die Demokratie im Übrigen denkbar ohne ein hohes Maß an solches generalisiertes Vertrauen? Und die Antwort ist ziemlich klar, nein, es geht nicht. Und deshalb ist es so interessant, was da stattfindet. Und ist diese Verwerfung, die übrigens natürlich nicht neu sind, also eine der großen Zeitschriften der Weimarer Republik, der kaiserlichste, des Deutschen Kaiserreichs, war der Impfgegner. gab damals weit über 100.000 Exemplare. Also ist nicht neu, diese Diskussion. Und diese Frage, wie geht man mit diesem Systemvertrauen um, verdient das System auch Vertrauen? Ja, verdient es auch Vertrauen? Wie lässt sich das bemessen? Das ist eine wirklich interessante Frage. Also Sozialkapital, Zusammenhalt. Und ich möchte ihn noch mit einem weiteren Aspekt verbinden, weil wir, das, bevor ich jetzt gleich nochmal auf die Sozialpolitik genauer komme, die Moderne kennzeichnet ja, das haben Sie, wissen Sie ja alle intuitiv und viele von Ihnen wissen es auch durch Lektüre, die moderne Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Ausdifferenzierung. Ja, also immer mehr sogenannte Subsysteme, sagen die Soziologen, da haben sie ausdifferenziert. Also Wirtschaftssystem, Politiksystem, keine Norm, wie man die Systeme genau adressiert. Ist die Religion ein System, ist die Kultur eines, wie auch immer. Lassen wir mal dahingestellt, das ist jetzt, würde jetzt zu weit führen. Ich habe da natürlich auch meine Theorie, aber nehmen wir an, es gibt diese Subsysteme. Dann ahnen wir aber auch, dass jetzt die Frage ist, ja, hängen die irgendwie hierarchisch zusammen? Also ein berühmter Soziologe hier aus der Gegend, Niklas Luhmann, sagte, nee, es gibt keine Hierarchie mehr. Es gibt nur sowas wie eine Gleichwertigkeit. Es gibt keine Hierarchie mehr. Weil es gibt keinen Punkt, von dem aus man die Dinge beobachten kann. Wir sind immer selbst davon. Also man nennt es dann Konstruktivismus oder gar im Extremfall radikaler Konstruktivismus. Dagegen halten andere wie ich, da meinen, naja, so einfach ist es nicht. Ne? Also es ist ja nicht das Gleiche. Wir kommen beim Thema Natur. Wenn ein Soziologe sagt, wir müssen ein Parlament der Dinge etablieren, da sollen auch die Steine mitreden und die Kakerlaken. Ja, das Dumme ist, die Steine reden, ja, da muss man schon sehr genau hinhören. Und auch bei den Kakerlaken ist das mit dem Gespräch nicht so einfach. Ja, ich mache jetzt, es gibt natürlich andere Tierarten, gehobenere, die er beteiligen möchte. Also Latour ist, heißt der Mann. Aber ja, bin ich jetzt Anthropozentrist? Ja, natürlich bin ich das. Selbstverständlich, weil ich trotz Franziskus und trotz der Fähigkeit, Natur zu lieben, sind unsere Diskurse bisher, jedenfalls in allem, was ich kenne, auf Menschen begrenzt. Zugleich ist das auf Menschen und das Thema Menschenrechte das Dilemma, wer gehört dazu? Nur die, die ein Abitur haben? Oder vielleicht nur die promoviert sind? Ja, könnte man auch machen. Oder nur wer Mitglied an der Kammer ist? Alle anderen nicht diskursfähig. Sie ahnen schon, was ist ab einem gewissen Alter, was ist mit dem, der in Rente geht? Darf er noch mitreden? Oder darf er noch mitstimmen? In der Demokratie ist das gleiche Thema. Ab 18, ab 16, ab 14 sollen Eltern Treuhänder sein? Soll man ab einem gewissen Alter vielleicht ausgeschieden werden? Soll man nicht vielleicht, wie bei den Dinos, dann in so einen Hang runtergestoßen werden? Ja, vielleicht kennen Sie diese Kindersendung. Also die Frage, wer gehört dazu? Wer ist das? Das ist nicht trivial. Weil diese Grundsatzfrage, die haben uns geeinigt auf so eine menschenrechtliche Grundbasis mit Kant, mit den Weltreligionen, das ist ein fragiler Kompromiss. Omri Böhm hat ein schönes Buch geschrieben über das Thema Universalismus. Das ist nicht trivial. Wer gehört eigentlich wirklich dazu? Nicht weniger trivial ist aber unsere Ausdifferenzierung der Gesellschaft, diese faszinierende Form, einen Organismus zu bilden, in dem ganz unterschiedliche Menschen zusammenwirken, hocharbeitsteilig, Emil Durkheim hat das mal beschrieben, sozusagen, wo dann die Heiligkeit des Individuums, auch ein Soziologe war das, dann dazu führt, dass die Arbeitsteilung als organische erlebt wird. Natürlich gibt es dann wieder Widersprüche, warum soll der eine mehr, der andere weniger verdienen, aber wenn Sie sich die Gesellschaft mal anschauen, ist es doch ein Wunderwerk. Und hier sitzen Sie, jetzt für den Ärztekammerpräsidenten sind Sozialmediziner natürlich nicht das Zentrale. Die Kardiologen wären wichtiger, nehme ich einfach mal an, oder? Weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht die Röntgen, keine Ahnung, ich kenne jetzt in Ihren Machtgefälle, kenne ich mich nicht aus, da bin ich ganz naiv. Aber die Frage ist trotzdem, schon in Ihrem Verband gibt es verschiedene Disziplinen. Ja? Die Ärzte unterscheiden sich von den Soziologen und neben uns beiden Disziplinen gibt es noch ein paar weitere. Ja? Und diese Frage, was bedeutet das dann also für das Wesen der Potenz unserer Gesellschaft, der Raffiniertheit, der Rationalität, der Effizienzsteigerung. Das ist ja genau das, darum gibt es das ja. Aber Sie ahnen schon, es hat ja auch einen Preis, diese Ausdifferenzierung. Jetzt für uns an die Hochschulen, wir machen da betreibendes Fortbildungsprojekt mit 10.000 verschiedenen Studiengängen in Deutschland oder 12.000. Ja? Das heißt, immer mehr Spezialisierung, wissenschaftlich immer größere Spezialisierung, das ist ja auch sehr, einerseits toll, ist wirklich faszinierend. Aber über meine Doktorarbeit konnte ich weltweit mit fünf, sechs Leuten reden. Also über das, was mir wirklich wichtig war da drin. Weil die anderen verstanden das überhaupt nicht, was mir wichtig war. Aber mein Doktorvater verstand es nicht. Der eine schon, der andere nicht. Ja, ich konnte mit dem, weil bestimmte Fragen, aber das ist normal, das ist in vielen Gebieten so. Und diese Ausdifferenzierung, die dann noch verbunden ist mit so einer Multidimensionalität, also wir kennen es in der Politik, kennen wir es ja, von der kommunalen Ebene bis zur UNO. Ja? Also Multilevel Governance nennt man dann sowas in der Politikwissenschaft, Mehrebenenregierung. Und das haben wir bei vielen anderen Themen ja auch. Also diese Ausdifferenzierung, die Breite und in eine irgendwie geartete Hierarchie, die komplex ist und die immer wieder strittig ist, soll die Religion über die Politik herrschen, wie im Iran? Oder soll die Politik über alles herrschen, wie im Stalinismus? Oder. Ja, oder soll der König herrschen? Aber der soll gar nicht herrschen, der Neue. Der soll eigentlich nur Einfluss haben. Aber wie macht er das? Also Sie ahnen schon, diese Gesellschaft ist wirklich ein Wunderwerk. Und das zu verstehen, bedeutet eben, dass irgendjemand das ja kennen muss. Also aus dieser Ausdifferenzierung ergibt sich notwendig, dazu haben wir eine Menge wissenssoziologische Befunde, ein Wachstum der Expertentums, der Fachlichkeit und damit das, was manche auch Wissensgesellschaft nennen. Sitzen Sie ja hier, Fortbildung. Ja, wir sind Teil der Wissensgesellschaft, wir sind Teil der Expertokratie hier. Zugleich wollen wir, hoffe ich, die meisten hier, hoffe ich, toi toi, Demokraten sein. Also wir wollen keinen Putin oder sonst jemanden wieder haben oder herholen, der alles für uns entscheidet. Ja, wir wollen, aber Demokratie und Expertokratie ist eine Spannung. Eine Auflösung finden wir, indem wir bei uns auf uns selber gucken, und das ist der alte goetheanistische Weg, immer bei sich selber anfangen. Ich bin ja auch Bürger. Ich bin auch, wenn ich Frau wäre, auch Bürgerin. Also ich habe ja nicht nur das Interesse, den Blickwinkel des Experten. Ich bin ja auch noch anderes. Ich bin ja auch noch Vater, ich bin Partner, ich bin Freund, Ehemann, was auch immer. Ich habe verschiedene Rollen. Aber ich bin immer auch Bürger. Und in dieser Bürgerinnenrolle habe ich natürlich zu vielen anderen Gebieten auch eine Meinung, aber keine Ahnung, trotzdem eine Meinung. Und jetzt die Kunst dieser Gesellschaft, dass meine Meinung andere Meinungen aushält und meine Meinung sich auch mal belehren lässt durch besseres Wissen. Das ist echt eine Herausforderung. Können Sie bei sich selber gucken, ob Sie das immer so hinkriegen. Ja? Wir werden es gerne mal sehen am Beispiel der Politikszene und der Regimetheorie, dass das Gründe hat, warum das so schwierig ist. Also es gab mal einen berühmten Philosophen, oder in Deutschland war er berühmt, Karl Jaspers, hat eine Philosophie der Weltanschauung oder eigentlich eine Psychologie der Weltanschauung dann geschrieben, weil er war ja eigentlich Philosoph, weil die verschiedenen Weltbetrachtungen haben ja auch was zu tun mit der Art, wie ich bin, mit meinem Charakter. Aber es ist gar nicht so einfach, weil einen eigenen Charakter möchte man ja nicht so gerne kennenlernen, weil dann würde man ja feststellen, dass man ja einen Sondercharakter hat. Und nicht, wie man ja normalerweise die meisten von Ihnen, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja ganz anders, aber so wie ich mich umgucke, die meisten Leute sind ja ziemlich überzeugt, dass das, was sie selber denken, ziemlich richtig ist. Ja, dafür spricht ja auch was, weil sonst müsst ihr ja eine andere Meinung einnehmen. Wenn ich meine, jetzt Ihre Meinung wäre eigentlich richtig, dann müsst ihr eigentlich Ihre Meinung annehmen. Ja, aber das tue ich ja vielleicht nicht, also muss ich daraus, was meine richtig ist. Also, und in diesem Dilemma steht man drin. Das heißt, es kommt eine weitere, ich habe schon mal angedeutet, ein Autor, Tucker Parsons, den ich sehr schätze, ist jetzt schon eine Weile tot, war mal phasenweise einflussreichster Soziologe der Welt und den schätze ich sehr, der hat einen wichtigen Gedanken gehabt zum Thema Sozialintegration. Er sagte, soziale Systeme integrieren sich durch, nicht nur durch Vertrauen, natürlich auch durch Vertrauen und Einfluss, aber sie integrieren sich auch durch Konflikte. Das ist nicht ganz ungewöhnlich, Sie ahnen das aus dem Beziehungsleben, aus vielen anderen. Und die Demokratie ist ja die Organisation des Konfliktes. Und wenn Sie mal dem britischen Parlament, was immer die längste Institution, dazuschauen, wie man da miteinander so redet, da würden wir schon hier denken, also was ist denn das hier? Ist das irgendwie eine Bierbude? Ja? Also eine gewisse Deftigkeit, aber in Regeln. Eine Deftigkeit in Regeln. Ja? Die gibt es schon. Und also Konflikte sind nicht gleich das Auseinanderbrechen eines sozialen Systems, sondern durch Konflikte, nicht beliebig, aber unter bestimmten Umständen, wenn bestimmte Dinge eingehalten werden, sind Konflikte gemeinschaftsförderlich. Nicht zuletzt deswegen, weil sie erst durch Konflikte Vertrauen haben. Natürlich können Sie jemandem schon mal so vertrauen, grundsätzlich. Aber es werden Sie aus Ihrem persönlichen, das kennen wir aus der vielen psychologischen Forschungen, Vertrauen bildet sich durch die Erfahrung bewältigter Konflikte. Das müssen nicht unbedingt immer die Konflikte mit der jeweiligen Person sein, aber wir erleben, wie der andere im Konflikt ist. Muss nicht gleich Schützengraben sein, muss nicht gleich Streit um die Lottozahlen waren. Aber was auch immer, es sind viele Konflikte. Aber Konflikte bewältigen uns. Und das will ich einfach mal nochmal erwähnen, weil oft der Eindruck entsteht, nur Harmonie führt zu Zusammenhalt. Das ist falsch. Das ist psychologisch falsch, soziologisch falsch. Politisch falsch. Jetzt kommen wir, ich muss ein bisschen die Uhrzeit im Blick bewahren. Ja. Also jetzt komme ich zu dem Thema, was ich als erstes eigentlich anspreche, war jetzt eine Vorrede, aber die Vorrede ist eigentlich schon Hauptargument schon gewesen. Ich illustriere es jetzt noch mit den beiden, den angekündigten Themen, nämlich dem Thema Exklusion und Externalisierung. Ich will eine Parallele ziehen, eine Parallele, die mich persönlich, als sie mir zum ersten Mal auffiel, die mir echt gefiel. Ja, nämlich die Parallele zwischen dem Sozialstaat und dem Umweltstaat. Der Sozialstaat, den gibt es in Deutschland, sagt man immer, seit der kaiserlichen Botschaft, damals 1881, also Bismarck sozusagen, der Hauptverantwortlicher. Wenn man weiter zurückgeht, die ersten im engeren sozialpolitischen Maßnahmen waren die Zürcher Gewerbeordnung um 1840 herum. Aber es ist eine lange Geschichte, 180, 140 Jahre Sozialstaatlichkeit. Wofür war der Sozialstaat gut? Ich will mal aufs Grundsätzliche gehen. Der Sozialstaat sollte aus einem komplexen Bündnis von links bis rechts, von linken marxistischen Bewegungen, sozialistischen Bewegungen, Gewerkschaften bis hin zu paternalistischen Unternehmen, die Werkswohnungen bauten als Beispiel, konservativen, Enzyklika-Autoren, Pius XI. Und so weiter, also ein breites Spektrum von links bis rechts. Der Sozialstaat sollte etwas leisten. Er sollte nämlich der Externalisierung des Kapitalismus Einhalt gebeten. Weil die Erfahrung im 19. Jahrhundert schon davor war, auch schon vor der Französischen Revolution übrigens, dass der ungebremste Kapitalismus, der nicht regulierte Kapitalismus, Manchester-Kapitalismus nannte man das auch, dass der dazu führt, dass auf Kosten der jeweils Schwächeren, die aber nicht nur, aber häufig natürlich die Proletarier sind, die sozusagen Enteigneten, die aus den Peripherien zugewanderten. Es können auch ganze Regionen sein. Malthus zum Beispiel hat eine wichtige, oder Malthus war einer der wichtigen Autoren dieses Problems der unterschiedlichen weltwirtschaftlichen Zusammenhänge. Würde ich aber jetzt auch nicht zu weit gehen. Aber diese Idee, der Sozialstaat sollte diese Externalisierung Einhalt gebieten, und zwar durch eine ganz einfache Regel, aber die natürlich sehr kompliziert war, nämlich Internalisierung. Er sollte die Kosten des Sozialprozesses in die Firmen holen. Die Kosten der Hygiene, der Sozialhygiene, die Kosten der betriebsärztlichen sonstigen Struktur, also sowas wurde dann aufgebaut, die Kosten des Älterwerdens, des Gesundheitswesens, dafür baute man dann Krankenkassen auf. Am Anfang waren noch ganz wenige drin. Also noch bis am Ende, am Beginn des Ersten Weltkrieges, da war nur ein winziger Teil der deutschen Gesellschaft überhaupt in den Sozialversicherungen. Das hat sich dann in der Weimarer Republik dramatisch ausgeweitet. Dann kam es dann Arbeitslosenversicherung, später Pflegeversicherung, also die verschiedenen Säulen dazu. Aber die Logik war immer, wir wollen nicht externalisieren ins Blinde hinein, sondern wir wollen internalisieren. Und als dann gut 100 Jahre später die Umweltprobleme als politische Probleme sichtbar wurden, Stichwort Club of Rome, vergessen wir nicht, Klaus Töpfer, konservativer Politiker, Volkswirt, der dann erster Umweltminister wurde, es gab auf Landesebene eigentlich schon vor Umweltministerien. Die Idee war auch da, ja, wie machen wir eigentlich jetzt Umweltpolitik? Und auch da war die Regel eine ganz ähnliche. Also ein wichtiger Autor, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, den ich auch sehr persönlich sehr schätze, hatte mal so einen Ökonomensatz gebraucht. Der ist aber nicht schlecht. Die Preise sollen die Wahrheit sagen. Ja, also das heißt, in der Preisbildung sollen die Kosten internalisiert werden. Das ist ein ganz ähnliches Prinzip wie beim Sozialstaat. Ja, Sie sehen heute, Sozialversicherungsbeiträge sind ja hoch. Wenn ich mal anschaue, was der Sozialstaat kostet, der ist ja teuer. Und ähnlich geht es mit dem Umweltstaat los. Wird auch teuer, teuer, teuer. Die wird noch viel teurer werden. Gestern habe ich gelesen, dass da unten in der Antarktis ein Gletscher, den ich überhaupt nicht kannte, so groß wie Großbritannien, ist aber nicht Großbritannien, ist ein Gletscher, der rutscht ab, wenn der richtig ab ist, sind sie noch uneinig, was passiert. Wenn nur dieser eine Gletscher, das ist groß, abrutscht, dann soll das Meeresspiegel bis zu 3 Meter steigen. 3 Meter ist eine Menge. Ist ja nur einer der vielen Gletscher, es gibt doch noch andere. Ja, was macht man da? Der hängt jetzt immer am Meeresboden fest, den kann man aber nicht befestigen. Da gibt es zu groß, einfach Großbritannien, das ist ja riesig. Also der Klimawandel hat Effekte, die sind ganz enorm weitreichend. Ganz enorm weitreichend. Ich gehe auf ein Beispiel noch ein. Aber wie gehen wir jetzt, also auch Internalisierung. Das heißt, ich sehe diese Parallele zwischen beiden. Und es gibt eine Reihe von Schnittpunkten. Schnittpunkte haben wir angesprochen, die liegen ja auf der Hand. Also nämlich die Frage, ja könnte es sein, dass die Prozesse, die ja trotz Sozialstaat existieren, nämlich Prozesse der Exklusion, des Ausschlusses, die jetzt zwar man versucht zwar reinzuholen, aber sind ja trotzdem da. Ja, Stichwort Behinderung, oder Menschen mit Beeinträchtigung nennt man das, oder Thema älter werden. Ja, ich meine, manche sind jung, manche sind älter. Sie werden es merken, wenn sie älter werden, müssen sie ständig gegen Diskriminierung wehren. Also man neigt dazu, je nachdem, sie auch einfach auszuschließen, auch nicht mehr so wichtig. Also Exklusionsprozesse gibt es vielzählig. Andere sagen, dass die Jugendlichen ausgeschlossen werden. Andere sehen die Frauen zu Recht die Frauen ausgeschlossen. Ja? Oder Migranten. Verstehen Sie, ich will damit sagen, also das Problem, man hechelt ja oft hinter den Ausschlussprozessen. Und wie man das sozusagen jetzt hier organisiert bekommt, und ob das möglicherweise bei den Umweltprozessen ähnlich ist. Und da gibt es also ein wichtiges Datum ist die Frage oder Begriff des ökologischen Fußabdrucks. Vielleicht haben Sie von dem schon mal was gehört. Und da stellt man zweierlei fest. Das eine ist, es gibt eine ganz eindeutige Korrelation. Ich habe mal so Zahlen mitgebracht, die können wir schön an die Wand werfen. Irgendeine Zahl, Soziologen sollen auch Zahlen nennen. Zum Beispiel hat man ausgerechnet, zu 1990 und 2015 haben die reichsten 10% der Haushalte die Hälfte der Treibhausgase emittiert. Also ich rede jetzt nur von Treibhausgas, es gibt auch noch viele andere Faktoren. Die reichsten 10%. Das reichste 1% immerhin 15% aller Emissionen. Und die ärmere Hälfte der Bevölkerung nur 7%. Das sind jetzt weltweite Daten. In Deutschland sieht es nicht ganz so krass aus, aber solche Zahlen, wir wissen an vielen Punkten sehr wenig nach wie vor. Aber ein paar Sachen wissen wir. Also wenn Sie mal reingehen, Datenreport und sowas, da finden Sie zu diesen Klima- oder diesen umweltbezogenen Exklusionsprozessen noch sehr wenig Informationen. Aber es gibt ein paar, ich war selber jetzt einer der Gutachter im Austrian Panel of Climate Change. Und da stellt man das fest, also es werden Daten gesammelt und man weiß immer mehr. Also ein Punkt ist, es gibt eine Korrelation, die ist aber nicht, damit ist nicht ganz parallel. Es gibt Leute, die sind wohlhabend oder haben einen hohen Status und verbrauchen trotzdem relativ wenig, weil sie sparsam leben. Und es gibt Leute, die sind relativ arm, aber trotzdem unverantwortlich. Aber es sind die aggregierten Daten. Und die aggregierten Daten zeigen, es ist doch so, es gibt, wie es aus der ersten Sozialmedizin kennen wir das ja auch. Ne? Also wer arm ist, hat es auch medizinisch krankheitsmäßig schlechter, trägt aber auch weniger bei, das ist ein wichtiger Punkt, zum ökologischen Problemlagen der Gesellschaft. Es kommt noch ein Punkt dazu, damit der Begriff mal auch mal gesagt ist, der ist nämlich wirklich wichtig, Rebound-Effekt, also die Ökonomen unter Ihnen haben den Sticker schon gehört, das sind die Effekte, dass wenn Sie eine Einsparungsmaßnahme machen, also wenn der Fernseher billig wird, kauft man sich noch einen zweiten. Also ich jetzt nicht, aber viele machen das. Als ich zum ersten Mal vor vielen Jahren mit meiner Familie in Hawaii war, da waren wir ganz baff, dass da in jedem Zimmer, auch im Kinderzimmer, waren dicke Fernseher standen. Das kannten wir gar nicht. Also das Kind durfte sowieso nicht Fernsehen gucken, aber da lief ganz nach Fernseher. Und zwar in allen Zimmern. Ich dachte, ja, das ist interessant. Aha, so machen die es also. Das ist Rebound. Es wird billiger, also mehr. Ja, oder und so weiter. Das wird jetzt bei Billigfliegerei und so weiter. Ah, billiger kann ich, fliege ich nochmal. Und das macht es schwierig, weil viele Einsparungsmaßnahmen durch die Rebound-Effekte konterkariert wurden. Und zwar natürlich auch bei den Oberschichten eben noch mehr, weil man sich eben noch mehr leisten kann. Das muss man wissen. Also das ist sozusagen das eine Problem. Das heißt, die Externalisierung und Internalisierung ist nicht so einfach. Und deshalb, und das Vertragte ist, dass eben die Leute, die oftmals gar nicht so viel dafür können, trotzdem sich schuldig fühlen oder glauben, als schuldig erklärt zu werden. Stichwort Gelbwesten. Ja, also der größte Teil der Gelbwesten ist, also die Leute, die da aktiv waren, Krankenpfleger, aber auch Leute aus dem Gesundheitswesen, die haben gar nicht viel dazu beigetragen zum Dings, fühlten sich aber jetzt irgendwie als Teil einer antiklimapolitischen Agenda, haben sich da auch eingereiht und reihen sich da auch ein. Also was eigentlich nicht unbedingt logisch, aber es ist eben so, weil der Kopf nicht immer vernunftmäßig durchstrukturiert ist. Also die Idee, jeder soll ein Recht auf ein Steak haben oder auf eine Thüringer Wurst. Ist ja, kann man ja machen, aber jetzt bin ich schon ein bisschen älter und meine Kindheit war es klar, es gibt am Sonntag Fleisch. Aber nur am Sonntag. Ja? Und so weiter. Also dieses Thema bin ich jetzt, also wie geht man mit diesen Fragen um? Also mit den Konsumgewohnheiten. Ist das schon Kulturkampf? Ist das rational? Also was ist es eigentlich? Also das Problem der Externalisierung habe ich angesprochen und jetzt Internalisierung. Und da finde ich, also was kann man machen? Und da ist die Klimapolitik insoweit schon interessant, weil die bei diesen beiden Stichworten, die ich angedeutet habe, nämlich Konsumgewohnheiten, Lebensstile, was ist das Richtige? Und dann stellen wir fest, also wenn man ernsthaft nachdenkt, ernsthaft darüber diskutiert, so einfach ist das nicht der richtige Lebensstil. Es ist nicht so, dass die Leute, die denken, sie hätten den richtigen Lebensstil, rein objektiv immer einen richtigen Lebensstil führen. Ja, weil sie eben noch andere Bedürfnisse haben. Meine Eltern, meine Mutter lebt noch, die lebten viel, viel sparsamer als ich, obwohl ich viel grüner bin als sie. Denke, im Kopf bin ich viel grüner. Aber in meinem tatsächlichen Leben lebe ich viel vergeudender. Auch wenn ich mir Mühe gebe. Weil ich eben herumreise, weil ich der Meinung bin, ich muss die ganze Welt mit meinen Gedanken beglücken. Ja, aber da muss ich irgendwann mal herkommen. Irgendeiner muss mich ja herbringen. Ich bin jetzt nicht heute Morgen hergelaufen. Verstehen Sie? Ja, also und so weiter. Also ich sage es an mir selber. Na, natürlich gucke ich dann. Aber Sie ahnen schon, also dieses Problem sozusagen. Und jetzt, aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, bei unserem Kernbereich, Sie sind ja Sozialmedizin, ich nehme mal diesen sozialen Anteil Ihrer Medizinerschaft, dann sind Sie ja Teil der Sozialstaatlichkeit. Und jetzt kann man sagen, ja, Sozialstaat, sind wir uns einig über den Sozialstaat, sind wir uns von konservativ bis links über Grundsatz einig. Aber so einfach ist das nicht. Wer sich mit der Sozialpolitik genauer beschäftigt, und ist einer, der wird, ist vielleicht schon mal gestoßen auf eine Theorie, die sehr bedeutsam geworden ist, und ich halte sie auch für bedeutsam, oder die Theorie der Wohlfahrtsregime. Ein Kollege Gösta Esping-Andersen, ein Däne, der jetzt in Spanien lehrt seit vielen Jahren, hat sie entwickelt. Und der hat sich die Frage gestellt, als er damals am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz war, vor über 40 Jahren, also lassen sich eigentlich die verschiedenen politischen Richtungen, links, rechts, Mitte, liberal, konservativ, sozialistisch, sozialdemokratisch, haben die denn einen realen Niederschlag in fast 100 Jahren Sozialpolitik gefunden oder ist es einfach nur ideologischer Klimbim? Könnt ihr auch sagen. Die reden zwar was fürs Herz, aber faktisch sind die eigentlich alle gleich. Könnte ja auch sein. Also hat er das untersucht, hat so Clusteranalysen gemacht. Könnte man jetzt schön an die Wand werfen, aber ist ein bisschen anstrengend. Also bleiben wir beim Ergebnis. Und er fand, ja, ist in der Tat so. Es gibt drei große Wohlfahrtsregimetypen, nämlich das liberale, das konservative und das sozialdemokratische Wohlfahrtsregime. Wobei er dann feststellen musste, die Welt ist kommt. Es gibt auch Mischformen, ganz lustige Mischformen. England ist ja gerade königbedingt in den Munden, in aller Munde. Und da in England ist ein schönes Beispiel, da haben wir nämlich den größten Arbeitgeber Europas, National Health Service, ein sozialistisches Gesundheitswesen, steuerfinanziert, im liberalen Wohlfahrtsregime. Das ist interessant. lohnt sich aber. Hintergrund war der Beveridge Report von einem liberalen Abgeordneten, beauftragt vom konservativen Ministerpräsidenten, nahe vom Labour-Ministerpräsidenten umgesetzt, also Gemischformen. Aber auch heute nicht umstritten, aber lassen wir mal, ob es funktioniert. Ich glaube, es ist nicht schlecht, National Health Service. Worauf ich raus will, ist, trotzdem gibt es eine, ja, sowas wie, sag ich mal, Nord, Süd, West, Ost, ist auch nicht schlecht. Also für die Geografen unter uns, so Hobby-Pfadfinder. Ist nicht schlecht, dass wir verschiedene Richtungen angeben können. So sehe ich das auch mit diesem Wohlfahrtsregime. Das sind Richtungen, mentale, ideelle Richtungen, die aber auch einen praktischen Niederschlag haben. Und ich habe dann in meinem Fortgang, habe ich dann über die Schweiz geforscht und habe bei der Schweiz gedacht, was ist die Schweiz eigentlich genau? Die hat nämlich so große Bürgerversicherungen, vor allem im Alter und mittlerweile auch im Krankenhaus. Weil für Kranken haben sie ein blödes System mit diesen Kopfpauschalen. Das ist, aber in der Altersversicherung haben sie ein sehr gutes System mit der AHV. Meiner Meinung nach das beste Rentensystem der Welt. Sagen uns auch viele Leute, manche bestreiten es, aber die Leute, die Ahnung haben, sagen das auch. So, und ja, wie sortiert man das ein? Man hat es dann, meine Kollegen sagten, das ist liberal, aber die Liberalen sind normalerweise nicht für sowas. Weil dort ist es nämlich so, da zahlen sie zum Beispiel 10% Beitrag, aber auf alle Einkommen ohne Beitragsbemessungsgrenze. Bekommen trotzdem nur das Doppelte der Grundrente, aber sie bekommen eine Grundrente. Ist das jetzt liberal? Also wenn man ein sehr weites Verständnis von liberal hat, ist es vielleicht. Ist es sozialistisch? Na, vielleicht auch. Ist es konservativ? Na ja, eidgenossenschaftlich, so wird es dann gelobt von den Konservativen. Ja, ich habe es dann garantistisch bezeichnet, weil die Idee dieses Regimetypus ist der Mensch, ist der Bürgerstatus. Also die Schweiz hat sich um den Bürgerstatus herum organisiert zunehmend und das führt zu einer anderen Systemarchitektur. Ob das jetzt eine Mischung einfach der dreien ist oder ob da eine eigene Theorie-Logik dahinter steht, was ich glaube, aber ich will damit jetzt nicht beschweren, nehmen wir mal an, es würde stimmen, was ich sage. Es gäbe vier Typen. Ja, dann hätte dieser menschenrechtliche Typus hat auch so eine ökologische Komponente, weil diese Gattungsfrage auch so eine universalistische Frage ist. Also könnte man sagen, es wäre ein grüner Typus. Ich muss eigentlich hinzufügen, die meisten Grünen wissen gar nichts davon, dass es ihr Typus ist. Also ich mache jetzt keine Parteipropaganda hier, kein falscher Eindruck ist, weil nochmal, die meisten Grünen wissen das gar nicht. Die meisten Grünen sind eher für eine sozialdemokratische Sozialpolitik, weil sie die halt kennen oder halt von irgendwie davon gehört haben. Aber die meisten Grünen interessieren sich auch gar nicht für Sozialpolitik, das muss man hinzufügen. Das sage ich aus eigener Beobachtung, also ich bin da schon ziemlich lange dabei. Also nehmen wir die vier Typen. Was heißt diese vier Typen? Was heißt das? Das heißt erstmal, dass es ganz unterschiedliche Färbungen des Sozialstaats gibt. Und dass die auch miteinander ringen an verschiedenen Punkten. Jemand, der eher sozusagen lohnarbeitszentriert denkt, für den ist natürlich Arbeit, 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 und zwar Lohnarbeit das Entscheidende. Jemand, der eher liberal denkt, der kann es vielleicht auch denken, der wird aber eher den einzelnen Blick nehmen und hat eher Unternehmertum im Blick. Jemand, der eher grün tickt, tickt eher die Frauen- und Diversitätsseele, die Menschenrechtsseele. Sagt ja, die Arbeit der Frauen und der Ehrenamt wird überhaupt nicht berücksichtigt. Also Arbeitsbegriff ist das Problem. Sie ahnen schon, wir kommen zur Diskussion über Grundeinkommen, aber es ist ein anderes, das ist nur eine Facette des Ganzen. Also dahinter steckt die Frage, was für eine Idee hat eigentlich der Sozialstaat? Und wenn ich jetzt übertrage auf das Thema Klimastaat und Umweltstaat, stellt sich ja die Frage, gibt es da vielleicht auch verschiedene Regimeideen? Gibt es da auch vier Grundtypen oder sowas? Da muss ich Ihnen sagen, da gibt es erste Überlegungen, so richtig, das ist noch nicht gegoren. Da müsste man nämlich auch systematisch die Politiken der verschiedenen Länder vergleichen. Also da tue ich mich schwer, das so einfach zu behaupten. Es gibt es gibt Hinweise, dass es auch ganz ähnlich ist, aber genau weiß ich es nicht. Warum ich das sage, ist, Sie ahnen schon, wenn es diese verschiedenen Typen gibt und Mischformen, dann gehört dazu einfach auch eine gewisse Konflikthaftigkeit. Dann gehört dieser parlamentarische Streit, gehört dieser Lobbyistenstreit einfach zu unserem Leben dazu. Das ist einfach ein Teil der Wirklichkeit, über den sollten wir uns nicht erheben. Sie können als Ärztekammerpräsident sich bewusst als Lobbyist, natürlich Sie alle verstehen, und die Sozialmedizin darum als Lobbyisten der Sozialmedizin gegenüber auch anderen Medizin und so weiter. Das ist völlig richtig. Solange wir das Gemeinsame nicht aus dem Auge verlieren, das ist der entscheidende Punkt. Also diese universalistische Seite. Und das erfordert so eine gewisse mentale Flexibilität, die man auch für sich selber haben muss. Also ich kann doch meine eigene Position toll finden und trotzdem Denken, der andere könnte vielleicht auch recht haben. Er könnte recht haben. Hat er natürlich nicht, aber er könnte ja recht haben. Ja? Sie ahnen schon, was ich meine. Aber wie soll es sonst gehen? Wie sollen wir sonst zusammenleben können? Wir können nicht anders. Wir sind eben, wenn wir immer nur Igel sind, ja, dann halten wir einfach zu viel Abstand. Ja? So, und was ist jetzt die Lösung? Ja, ich bleibe im Zeitkorsett. Die Lösung habe ich schon angedeutet, Interdisziplinarität und Transformation habe ich sie genannt. Interdisziplinarität habe ich ja jetzt schon in verschiedenen Wellen angedeutet. Im Grunde sind wir Menschen selber auch interdisziplinär, weil wir selber verschiedene Rollen haben. Ich habe das schon angedeutet. Und da, auf denen haben wir unterschiedliche Kompetenzen. Manch einer oder einer von uns ist vielleicht Mediziner, aber vielleicht noch leidenschaftlicher Regattaseglerin. Könnte ja sein. Und wenn sie am Tage des Todes gefragt wird, was war für mich wichtiger, meine Rolle als Gutachter für die Rennversicherung oder meine Erfolge beim Segeln oder was anderem, dann würde man sagen, also vielleicht. Oder, na, wer war wichtiger, mein Monatsgehalt oder meine Kinder, meine Enkel? Ja, also meine Kompetenz als Familienmensch und so weiter. Ich kann es so durchbuchstabieren, aber Sie ahnen schon, diese Rollen, die wir selber auch einnehmen in unserem Leben oder die religiösen Rollen. Manche sind überzeugte Atheisten, manche sind faule Atheisten, sagen also, Religion ist Sipping eigentlich nicht, aber Atheist sein möchte ich auch nicht, möchte gutes Geld und guten Sex. Warum nicht? Kann man machen, das nennt man Hedonismus, aber ist ja eine schwache Theorie natürlich, hat auch kein richtiges Dogma und auch keine richtigen Riten. Aber gut, das ist eine liberale Gesellschaft. Andere Leute sind da sehr streng, sagen ja, nee, 5-mal am Tag wird gebetet oder vielleicht 15-mal. Aber ist ja nicht jeder als Mönch geboren. Sie ahnen schon ein breites Spektrum. Zugleich ohne das Religiöse, ohne diese Sinnquellen kommt keine Gesellschaft aus, nirgendwo. Das wissen wir aus der vergleichenden Forschung eben auch, aus der historischen Forschung. Also, das heißt aber zugleich diese Verschiedenheit, und dann gibt es biografische Phasen. Na, wenn mein Enkel ist mit 14, 15, da ist die Religionsphase meist nicht so intensiv. Ja, es bleibt doch nur eine ganze Weile. Sagen. So, dann werden die Leute langsam älter, dann sterblicher. Manche sagen, nö, Religion kommt noch nicht mehr ins Haus. Ja, ich halte ein Kreuz gegen alle Kreuze. Na gut, kann man als paradoxe Intervention bezeichnen. Aber die Frage ist eben, na, wo, also wie gehe ich mit diesem Thema um? Also, und worauf ich raus will, diese unterschiedlichen Rollen, die können uns ja selber auch schulen und unsere Expertenrolle auch ein bisschen relativieren. Manche von uns haben dann vielleicht noch 2 Ausbildungen gemacht, sind dann vielleicht Mediziner und Ökonom und Mediziner und Psychologin. Okay, aber es sind trotzdem nur 2. Es gäbe noch 500.000 andere. Und diese innere Toleranz kann einem ja auch Freiheit geben. Manche schreiben nebenher Gedichte oder Romane. Bei manchen sind die Gedichte sehr gut. Bei manchen sind sie, naja, wer beurteilt das? Und so weiter. Also, worauf ich rausgehe. Also, Interdisziplinarität. An den Hochschulen haben wir das. Als ich erst mal in Stanford war vor vielen Jahren, wurde gerade ein Studiengang World Culture etabliert. Da gab es in Deutschland überhaupt nichts. Das war über 30 Jahren. Gab es sowas gar nicht. In so einem Studium Generale. Da sollten die Elite-Studierenden mitkriegen, dass es nicht bloß Christentum gibt, sondern auch Hinduismus, Buddhismus und Islam. Das aber auch ans, dass die Naturwissenschaftler sollten mitkriegen, was Geist ist, was Hermeneutik ist. Und die Naturwissenschaftler und die Geistwissenschaftler sollten mal ein bisschen rechnen können. Oder was von Technik verstehen. Ja, das gehört zum Leben dazu. Das Gymnasium sollte sowas ja auch, aber wer von Ihnen Gymnasium weiß, gelingt nicht immer. Also Interdisziplinarität. Und das ist auch Konsequenzen für Organisationen, ob es eine Ärztekammer ist, ob es ein Industriebetrieb ist, ob es eine Hochschule ist. Wie arbeiten wir mit unterschiedlichen zusammen? Das ist nicht einfach. Ich habe selber mal ein Technikfolgenforschungsinstitut geleitet, ein Zukunftsforschungsinstitut. Habe ich zum ersten Mal intensiv mit Ingenieuren gearbeitet. Die haben uns immer gut verstanden, weil ich habe nicht verstanden, was die machen. Die haben nicht verstanden, was ich mache. Ja, das war gar nicht schlecht. Wir mussten aber gemeinsame Projekte machen. Ja, also haben wir die jeweiligen Kompetenz anerkannt und gesucht, wo finden wir was Gemeinsames. Wo gibt es gemeinsame Felder, wo wir gemeinsam auch reden können. Trotzdem, dass es trotzdem fachlich klingt. Technikfolgenabschätzung zum Beispiel. Ja, also was macht man als Beispiel? Und solche Sachen kennen wir. Und das ist sehr nützlich. Und die zweite Seite, da können wir jetzt noch viel dazu im Weiteren sagen, vielleicht nur zur Politik. In der Politik kennen wir das auch. Der klassische Interdisziplinär ist eine Staatskanzlei oder ein Bundeskanzleramt. Die müssen nämlich all die verschiedenen Disziplinen zusammenhalten. Oder so eine Stabsabteilung macht das oftmals auch. Und in Verbänden haben sie oft auch so eine Stabsabteilung, die eben so ein bisschen langfristig den Blick über auf alles lenken soll. Ja, so einen generalistischen Blick. Aber das brauchen sie, es geht nicht anders. Sie müssen die Zukunft irgendwie antizipieren. Da können sie nicht bloß immer gucken, immer nur fortschreiben, was war. Die Zukunft ist nicht, besteht nicht aus der Fortschreibung. Manchmal schon. Und das Zweite ist die Innovationsfrage, die Transformationsfrage ist auch nicht trivial. Wenn ich jetzt Vertreter einer bestimmten Partei würde, immer von Innovation, würde ich in jeden dritten Satz Innovation einfließen lassen. Wenn ich einer anderen Partei angehören würde, würde ich sagen, nee, wir müssen bewahren. Naja, vermutlich muss beides sein. Und die Transformation, das ist genau dieser Punkt, also gerade bei diesen Themen wie jetzt Sozialstaatlichkeit und Klimapolitik, wenn Sie lesen würden, was ich schreibe, können Sie aber auch als veröffentlichen. Können Sie nachfinden. Dann werden Sie sehen, ich bin jemand, der natürlich, ich bin für ein Grundeinkommen, aber für ein vernünftiges. Ich bin auch dafür, dass das Wissen, dass also Nachhaltigkeitswissen viel stärker in der Gesellschaft verankert wird und dass es auch institutionell verankert wird. Und dass wir dafür Geld ausgeben müssen, es wird nicht anders gehen. Ich bin dafür, dass mal so etwas wie ein Energiegeld eingeführt wird. Ja, das steht im Koalitionsvertrag, ist völlig vergessen worden im Augenblick. Gerade ein Riesenfehler, das könnte man gerade stark machen. Anstelle der blöden Gasumlage. Und so weiter. Aber das würde jetzt in die Details gehen. Also, aber da merken Sie, es geht an vielen Schnittstellen, wo das Soziale und dieses Klimamäßige und das Nachhaltige zusammenkommen kann. Aber da müssen Sie natürlich auch Leute haben, sich dafür interessieren. Und in Krisenzeiten gibt es immer die Neigung, das wissen Sie von sich selber, in Routinen, die man kennt, zurückzufallen. Wir bleiben bei dem, was wir schon kennen. Und eigentlich in den Nicht-Krisenzeiten, also wenn man das Gefühl hat, es geht nach vorne, dann kann man sich auch anderem zuwenden. Wir kennen es aus der Wertewandelsforschung. Die Menschen sind offener für Neues, wenn sie sich sicher fühlen. Wenn sie unsicher fühlen, nicht. Da kann man, das ist eine Gesetzgemäßigkeit, da kann man nicht wirklich darüber hinweg. Aber ein bisschen kann man schon, und ich habe mal eine Diskussion mit Politikern einer Partei, ist egal, die war mir durchaus vertraut, sagte, ja, Michael, sagten sie dann, du hast leicht reden, du bist Wissenschaftler, du kannst ja so viel lesen. Da habe ich gesagt, also du bist Abgeordneter im Bundestag, das weiß ich schon, so viel Zeit hast du nicht, aber du kannst doch mal einmal im Monat an einem Tag mal ein Buch aufschlagen. Das kannst du auch. Die Woche hat 168 Stunden. Du musst nicht immer nur ein oder zwei Seiten Texte lesen. Du kannst auch mal ein Buch lesen. Na gut, da musst du natürlich auswählen, dass du keine Blöden nimmst, aber du kannst auch mal was, du kannst mal Abstand nehmen zum Alltag. Und dieses Mal Abstand nehmen zum Alltag, mal aus einem anderen Blick auf sich blicken. Das ist etwas, was wir uns gönnen sollten. Jeder von uns auf seine Rolle. Da kann ich nicht Ihnen Ratschläge geben. Das muss man sich selber suchen. Manchmal fliegen einem die Dinge ja auch zu. Kriegt man sie empfohlen. Na, aber die grundsätzliche Seite, stellen Sie sich selber in Frage, damit Sie aus guten Gründen das Hergebrachte in Frage stellen können. Jetzt höre ich hiermit einfach mal auf. Ist okay so, Herr Benning?
Ich denke auch.
Okay, danke. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.